Willkommen zum Börsenbrain, dem Anlegerpsychologie-Podcast. Ich bin Alexandra Weck.
Und ich bin Niklas Kreuz von Invios in Hamburg. 41 Jahre Börsenerfahrung, ehemaliger Banker und heute Gründer von Invios, dem Institut für Vermögenssicherung und Asset Management. Dazu auch Fondsadvisor und Spezialist für Behavior Finance. Ich helfe Ihnen zu verstehen, warum unser Gehirn beim Investieren oft unser größter Feind ist.
Und egal, ob Sie Ihr Portfolio selbst optimieren, professionell verwalten lassen oder einfach die Psychologie dahinter verstehen wollen, hier bekommen Sie die wissenschaftlich fundierten Antworten statt oberflächlicher Aktientipps.
Denn erfolgreiche Geldanlage hat weniger mit Marktprognosen zu tun als mit der richtigen Einstellung. Genau diese Psychologie analysieren wir heute wieder für Sie.
Also lassen Sie uns gemeinsam in die faszinierende Welt der Neurofinance eintauchen.
Kurzer Realitätscheck zwischendurch. Wir reden hier über Aktien und andere Investments. Wir haben auch keine Kristallkugel. Alles, was Sie hören, sind Gedanken und Perspektiven. Keine konkreten Kaufempfehlungen. Wer investiert, übernimmt Verantwortung und manchmal auch ein kleines Risiko. Und falls Sie dachten, das hier kommt mit Fischbrötchengarantie, leider nein. Invios macht das Ganze übrigens offiziell. Wir sind vertraglich gebundene Vermittler unter der Haftung der NFS-Netfonds Financial Service GmbH in Hamburg.
Willkommen zum Börsenbrain, Ihr Podcast für Neurofinance. Und ich habe natürlich heute wieder den Übersetzer zwischen Hirnforschung und Börse an meiner Seite, Nicolas Kreuz. Guten Morgen.
Moin Moin aus Hamburg. In der Stadt, in der kluge Köpfe ihr Geld nicht dem Zufall überlassen.
Sehr gut. Heute auch wieder mit Schiedwetter, habe ich schon gehört. Es scheint ein größeres Phänomen zu sein. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Denn heute geht es darum, warum unser Gehirn denkt, es könnte den perfekten Moment erwischen und warum das auch mal evolutionär sinnvoll war, aber an der Börse eben auch katastrophal sein kann. Und wir wollen heute über genau diese Themen sprechen, nämlich über das Thema Timing. Ja, Herr Kreuz, wie steigen wir am besten hier in die Anlegerfehler ein oder was sehen wir am häufigsten? Also was ist dieses Problem mit dem Timing?
Ja, Timing kostet mehr als nur die Gebühren. Es ist im Grundsatz ein vergeblicher Versuch. Es ist gefährlich, den Markt zu timen, weil er einfach auch immer nur auf eine Illusion hinausläuft. Wir glauben immer an den perfekten Moment, den erwischen zu können. Das ist im Grundsatz die Hoffnung, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlichermaßen zuletzt an der Börse. Gebühren, das ist noch mehr der Renditeverlust, weil wir teilweise zu früh rausgehen beziehungsweise zu spät reinkommen, auf den Trend draufsetzen. Das führt zu unnötigen Stress und zu unnötigen Gebühren und das ist der Renditekiller. Ich würde sagen, mindestens unter den Top 5.
Und Sie sagen ja auch immer, Market Timing kostet mehr Rendite als alle Gebühren zusammen. Das ist ja eine steile These und genau da wollen wir heute auch tiefer einsteigen. Und Sie haben es sich wahrscheinlich alle schon gedacht, natürlich hat es wieder ganz viel mit unserem Gehirn zu tun. Und wir hatten ja auch das letzte Mal über diese verschiedenen Biases gesprochen, denen man hier so erliegt beim Thema, was passiert da in unserem Oberstübchen.
Ja, wir haben erstmal den Overconfidence Bias. Ich meine, ich erwische immer den richtigen Zeitpunkt, aber alle Zuhörer Hand aufs Herz, Sie haben es sicherlich auch schon mal versucht, den Markt zu teilen. Wie oft ist das denn gelungen? Natürlich versuchen wir das. Das ist tief in unserem Drin, in unserem Innern. Denk da auch an die 2000er. Ich habe auch mit 14 meine ersten Aktien getradet und meinte da auch immer wieder Timing zu finden. Aber Grundsatz habe ich in Südkorea reingeschaut. Das dauerte 24 Stunden, bis der in meinem Briefkasten war. Ich habe einiges an Lehrgeld bezahlt, aber daraus, muss ich sagen, ist auch viel wertvolles Wissen entstanden und das möchten wir ja dann am Ende auch teilen. Also diese Overconfidence Bias ist sehr bedeutend. Wir überschätzen unsere eigenen Fähigkeiten. an die glauben, sie können Trends halt sehen, Trends passieren. Es ist aber mathematisch unmöglich, auf einen Trend korrekt aufzusetzen, weil die Marktakteure irrational agieren. Mhm. Und aus diesem psychologisch-menschlichen Verhaltensmustern sollte man nicht vermeintlich versuchen, eine Logik raus abzuleiten und dann auch entsprechend zu timen. Das gelingt wenigen und da muss man auch sehr, sehr stringent und sehr diszipliniert sein, anhand bestimmter Charttechniken, bestimmter Systeme, auch technologischer Errungenschaften kann man da vielleicht diesem Overconfidence-Bias, diesem Fehler ein Schnippchen schlagen.
Ich tapp mich da natürlich auch direkt wieder selbst, weil ich habe natürlich auch ein paar Mal super den Markt getimed, also wirklich habe ich richtig gut gemacht und dann habe ich aber gedacht, okay, ich weiß, wie es geht. Hat natürlich dann beim nächsten Mal wieder nicht funktioniert. Also es war einfach Zufall, dass ich gerade in der Corona-Zeit ein paar Titel einfach gekauft hatte, wo ich dachte, das wäre jetzt eine gute Idee. Das war Zufall. Und mit ein paar Sachen bin ich wirklich gut unterwegs gewesen. Aber danach die Male, wo ich dann wieder auch mal was versucht habe, hat es einfach nicht geklappt. Ja, also so. Und am Ende, ich muss auch sagen, an der Stelle, mein bestes, erfolgreichstes Portfolio ist das langweiligste, was ich habe, nämlich das bei meinem Schweizer Fintech hier, wo einfach der Sparplan reingeht, wo breit diversifiziert ist, also alles das, was sie sagen. Ich bin irgendwie an 7000 Titeln weltweit drin und das ist bisher das Beste, weil es einfach stetig nach oben geht und es läuft und läuft und ich kann vor allen Dingen einfach auch ruhig schlafen, ne? Das ist so schön.
Ja.
Aber das Overconfidence Bias, genau.
Das ist ein schönes Phänomen, was Sie da beschreiben. Vielleicht können wir ja dann auch mal auf die Folien kurz eingehen. In der Folie 2, das ist die Psychologie eines Trades. Wir haben das in einer der vorherigen Episoden sicherlich auch schon mal einmal besprochen. Und man
ja, das ist eine sehr gute Grafik.
Dieser wunderschönen Grafik, vielleicht sich selber auch rechts am äußeren Rand, sich selber auch wiederfinden, wo steckt man gerade so in dieser Euphoriephase. Wir sind nahe All-Time-Highs und eigentlich muss man jetzt als Investor genau diesen äußeren Ring um 180 Grad nach rechts oder nach links drehen, am Ende genau dieses antizyklische Verhalten, weil unterschiedliche Effekte auf uns wirken. Das sind sogenannte Biases, das sehen wir auf dem Slide 3. Das ist ja dann auch ein Erkenntnisschatz aus der Neurofinance, dass wir mal halt Overconfidence, die vermeintliche, dass auch das Ego größer ist als die Rendite, wir uns da selbst überschätzen oder auch die Underconfidence, dass es da auch einen Effekt gibt. Viele Effekte, Status Quo, der Herdentrieb, aber heute eben halt darauf konzentriert, was beim Timing so, was uns so schwer fällt, ist einfach, dass wir es nicht begreifen, dass wir durch vieles hin und her, was ja auch bekanntlichermaßen die Taschen leer macht, sehr, sehr gerade beschrieben. Manchmal ist langweilig eben halt auch sexy. Und da würde ich gerne auf den Slide 4 eingehen, um vielleicht auch dem ein oder anderen Zuhörer beziehungsweise Zuseher auch zu zeigen, wie unsinnig es ist, wenn man Timing versucht, und zwar nicht als Profi, sondern als Semi-Profi oder als Anfänger, als Privatanleger, der nicht täglich mindestens 8 Stunden am Kapitalmarkt agiert, dass man mit dieser Strategie Timing, hier ist einfach mal auf dem Zeitstrahl von 1980 bis 24, das ist ein Zeitraum von 44 Jahren, sieht man die 12 besten Handelstage von den 20 besten Handelstagen. Die fielen auf ein Gesamtjahr mit einer negativen Rendite und frappieren, dass die 8 der 20 schlechtesten Handelstage über diesen Zeitraum auf ein Jahr fielen mit einer positiven Rendite. Also ich leite was ab und am Ende greife ich genau daneben. Und das Frappierende für Timing ist jetzt, wenn Sie die positiven in grün abgezeichneten Amplituden nach oben und die in gelb oder gold abgezeichneten schlechtesten Handelstage die Amplituden nach unten anschauen, dann sehen Sie, die Ausbrüche sind ganz nah beieinander, die liegen quasi übereinander. Das heißt, wenn ich time und ich gehe in den schlechtesten Handelstagen raus, dann erwische ich in der Regel auch, bin ich nicht bei den besten Handelstagen dabei. Also genau in den schlechten Handelstagen bei the Dip reinzukaufen und es dann mitzuziehen, das macht sehr viel mehr Sinn. als genau diesen Effekt. Und das, was Sie auch beschrieben haben, kann man auch auf dem Slide 5 sehr gut wiedersehen. Viele Ihrer Zuhörer oder unser Zuhörer im Podcast werden vielleicht auch schon einen Bärenmarkt erlebt haben. Das ist per Definition 20% vom High runter. Auf der rechten Seite sehen Sie, dass Kursrückgänge kein seltenes Phänomen sind, sondern man im Leben hier sind sogar 13, die grau schraffierten Felder. Auch die Dicke zeigt in etwa das Ausmaß eines Bärenmarktes und dahinter ist der MSCI World abgebildet. Mhm. Wir sehen viel Volatilität, aber akkumuliert eine sehr, sehr positive, ansehnliche Rendite, obwohl wir immer wieder Krisenphasen haben, diese Bärenmärkte, wo der Markt 20% einfach nach unten driftet. Und wir sehen auf der linken Seite wiederum auch die hohen Volatilitäten, die Ausschläge 88, Asienkrise, Dotcom, 2000, 2008 Lehman und dann haben wir eben halt auch Covid. Und trotzdem hat der MSCI World auch nahe, ist er jetzt nicht in US-Dollar, es kommt hier, aber oder in Euro, nicht in US-Dollar, haben wir nahezu Allzeithochs auch da wieder erreicht. Also Turbulenzen, die muss man eben mal diese Ablenkung vermeiden und auf das langfristige Ergebnis schauen. Also buy the dip und ansonsten auch drinnen einfach sitzen bleiben.
Mhm. Also das haben Sie ja auch schon häufiger gesagt. Der Gluteus Maximus ist wichtig in dem Fall, ja, und genau, da habe ich noch, wenn wir da weitergehen, also Overconfidence Bias total verstanden, mich auch schon häufig ertappt, aber das mit den 8 und mit den 12 schlechtesten oder besten Tagen, das habe ich auch so noch nicht gewusst, also das sollte sich echt jeder auch nochmal zu Herzen nehmen und anschauen. Und Sie haben ja auch immer viele Gespräche mit vielen verschiedenen Menschen und Marktteilnehmern und auf den Börsentagen etc. Also Sie haben ja auch den direkten Austausch mit Anlegern. Das ist ja super spannend. Und da hören und sehen Sie ja auch vieles. Und Sie kennen doch bestimmt dann auch diese Gespräche. Oder wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich wusste doch, dass Tesla steigt oder war doch klar, dass hier oder da der Crash kommt. Was passiert da psychologisch bei uns? Also Wieso gibt es so viele, die sagen, aber ich habe es die ganze Zeit doch gewusst, war doch klar.
Ja, rückblickend die Selbsttäuschung. Ja, früher war auch alles besser und ich wusste es auch immer besser. Der Inside Bias, also im Rückblick und das ist klar, ex post wissen wir immer. Wenn wir aus dem Rathaus kommen, dann sind wir in der Regel immer klüger, aber dieser Selbstbetrug, der Selbstbestätigung, Mensch, wusste es doch und der Crash kommt und dann ist er auf einmal da und im Prinzip rückblickend sagen, ich hab's doch gewusst. Und, da muss man aufpassen, dass man eben halt auch diesen Fehler eben halt ausblendet, dass man konkret, wir haben es vielleicht auch mal gesehen, ein konkretes Beispiel war zu meiner Bankzeit im März 2020. Wissen wir alle, was im März 2020 war? Ist Covid über uns eingebrochen und klar war es, dass der Markt crasht. Wahrheit wusste es aber niemand. Mhm. Selbst in all den Trading Rooms, die Börse teilweise mal für 15 Minuten ausgesetzt wurden, auch an der NYSE, an der New York Stock Exchange. Ja. Also im Prinzip teilweise auch da lieber nichts tun, weil in diese hektische Betriebsamkeit, das ist dann der dritte Fehler, der Action Bias, das macht auch wenig Sinn. Hat uns auch Evolution falsch gelehrt oder es war in der Evolution, in der Realität, es ist wichtig, auch in Aktion zu kommen und nicht nur dann niederzulegen, Couch Potato zu spielen und man kann sich über den Muskel links und rechts, nach links und rechts swippen oder streichen. Dass man dadurch in irgendeiner Weise nicht nur Selbstbetrug schafft, beziehungsweise einen Dopaminausstoß generiert, sondern dass man durch Aktivität damals Bären sammeln konnte. Man hat die Mammuts erlegen können. So, und dann haben wir daraus gelernt, ja, bevor wir mal nachdenken, einfach mal tun. Ja, und das sehen wir auch heute noch in Stresssituationen, wenn das limbische System übernimmt, wenn wir in den Gegenverkehr kommen, eine stressige Situation, in eine Konfliktsituation geraten mit Menschen, wo teilweise dann auch Schlimmes passiert, dann merkt man eigentlich, wie weit man dann auch fremdgesteuert automatisiert läuft. Also eben halt nicht in den puren Aktionismus geraten, sondern eben halt so etwas auf reflektiert zu schauen und eben halt weg von diesem Refresh. Ja, weil man meint, mit diesem Refresh-Button hier, dicker Down, ich kaufe, ich verkaufe, davon lässt sich kein Markt bewegen. Ja, also es ist ein bisschen mehr Selbstbetrug und das ist dieser sogenannte Inside Bias.
Ja, und Trading-Apps, muss man ja sagen, die verleiten uns ja auch heute dazu, immer genau in diese Falle zu tappen, indem man Push-Notifications hat. Und also auch ein guter Tipp für alle, alles abschalten, ja, das hilft. Weil man guckt dann immer wieder, man denkt, oh, jetzt habe ich einerseits was vielleicht verpasst, jetzt muss ich aktiv werden. Also mit diesen Trading-Apps, die es ja heute auch gibt, da werden ja so viele Sachen bei uns getriggert, das kann ja nicht gut sein, ja. Also, oder zumindest man tappt in alle diese Fallen eigentlich systematisch rein.
Wir werden dort gefangen. Also evolutionär spricht genau das nochmal diesen Action Bias an. Wir werden vom Jäger und Sammler, da werden wir animiert dazu. Stillstand bedeutet ja damals sterben. Ja? Und an der Börse ist es halt umgekehrt. Stillstehen ist oftmals erstmal, wenn man nicht seinem natürlichen Impuls folgt, sondern erstmal stehen zu bleiben, mal drüber eine Nacht nachzudenken, ja. Das haben uns früher unsere Eltern auch gelehrt, bei jeder wichtigen Entscheidung einfach mal eine Nacht drüber zu schlafen und erst am nächsten Tag dann diese Entscheidung zu treffen. An der Börse, Sie sehen es auch da in der Richtung, ist es grün und rot und es blinkt. Ja. Es animiert uns zur Aktivität, aber oftmals macht das keinen Sinn. Das ist auch der Punkt, weshalb Buy and Hold uns so schwer fällt.
Genau, warum fällt uns das so schwer? Weil es ist ja so einfach, also eigentlich.
Ja, es widerspricht halt diesen Timing-Wahn. Es ist einfach, aber unsere Evolution sagt uns halt, tu was. Es ist besser, etwas zu tun, als nichts zu tun, weil das hat damals das Überleben gerettet. Und das ist halt jetzt mittlerweile überholt. Ja, wir neigen dazu, einfach viele Informationen schnell auch zu erlernen. Da gibt es auch ein Overconfidence, weil wir meinen, wir haben so viele Informationen, dass wir es besser wissen. Andere lassen sich wiederum einschüchtern durch zu viele Informationen, werden inaktiv. Wenn man es breit diversifiziert, dann muss man nicht unbedingt auf einen Timing-Ansatz verfolgen. Zumal man eben halt auch nicht 8 Stunden, das setze ich mal voraus, am Markt ist. Wenn man Timing betreibt, dann muss man sehr nah, sehr stringent, sehr diszipliniert auch am Markt agieren. Sonst ist man eben halt auch benachteiligt gegenüber all den anderen Professionellen. Wenn wir traden, dann handeln wir unsere Position innerhalb von 13 Sekunden. Ich glaube, bis dahin ist noch nicht mal irgendjemand hat da seinen Broker erreicht, beziehungsweise die Order eingegeben und eine Transaktions-Tan generiert. Da sind wir schon drin oder wieder draußen aus dem Markt raus, wenn wir es dann tun. Das machen wir auch dann nur bei Opportunitäten, aber wir, ich sage das auch immer wieder in der Vergangenheit, habe ich es einem Portfolio-Manager gesagt, sit on your fingers. Ne? Geratet ja. Nicht in diese Panik, in diesen Panikmodus, wo ich meine, oh, ich mache das und das und dann schalte ich erst das Gehirn ein. Das führt zu nichts an der Börse.
Und das war dann genau das Thema, ne? Auch in Corona oder auch in der Dotcom, da kamen einfach so viele Sachen auf einmal. Also dann geht die Herde los, ne? Dann hat man wieder die FOMO und dann steht es in der Zeitung und dann wird ständig berichtet und dann gab es ja auch so viele Unternehmen im eigenen Land und dann gab es ja noch die Home Bias. Also da war ja ein Synapsenfeuerwerk dann.
Exakt, ja, und auch viel Cortisol, Dopamin gleichzeitig, als es dann fiel, alle sprangen auf diesen Internetzug auf, FOMO, und als es dann runterging, hat man ja dann auch gesehen, also die Schwierigkeit des perfekten Zeitpunkts, das beste Beispiel ist Nvidia, gibt in der Zeit gerade einen sehr schönen Artikel von Herrn Guldner.
Verlinken wir natürlich.
Ja, kann ich nur empfehlen. Wir sind auch dazu befragt worden, wie Nvidia dieser Hype auch entstanden ist und dass das einfach ein Paradebeispiel ist für eine FOMO-Aktie oder eine Vollaktie. Voll FOL für Fear of Loss and Fear of Missing Out. Das eine beschreibt einfach die Angst vor dem Verlust und man verkauft dann zu schnell oder die Angst davor, eben halt nicht beim nächsten großen revolutionären Thema wie KI nicht dabei zu sein. Es ist ein soziales Phänomen, also die Angst, eben halt nicht dabei zu sein, aber auch die andere Seite, die Angst, Verluste zu generieren, weil einfach auch vieles gut gelaufen ist. Wenn man sich ehrlich macht und diese Aktie, die in Börsenkapitalisierung schon von 4,4 Billionen, also es sind 4.400 Milliarden US-Dollar, besitzt, 8% des S&P 500 ausmacht. Die Börsenkapitalisierung dieser einzelnen Aktie entspricht etwa dem Bruttoinlandsprodukt Deutschlands. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, mit einem Impact, der enorm ist. Und wir wissen alle, wie sich der orangene Mann damals in den Rosengarten gestellt hat, da in den Wind mit dem Pappschild und im April dann auch die Nvidia-Aktie zweistellig wurde, um dann knapp 4 Monate später um 100% gestiegen zu sein. Und das dann zu timen, das ist sehr, sehr schwer, weil immer wieder psychologische Faktoren, wie wir sie ja schon angesprochen haben, immer dazu verleiten, genau das Gegenteil zu machen, was sinnvoll ist, nämlich immer das zu machen, was die Herde macht. Mhm. Und wenn man der Herde folgt, was passiert? Man schaut eigentlich nur auf den Hintern der vorderen Lemminge und merkt gar nicht, dass man über die Klippe rennt.
Mhm. Ja, das stimmt. Da haben Sie absolut wieder den Nagel auf den Kopf getroffen. Und Sie haben auch ganz gut erklärt, was ist einfach der Unterschied zwischen oder wo ist der Unterschied zwischen psychologisch erfahrenen Anlegern, also auch dieses immer wieder sich das bewusst machen, was passiert da jetzt gerade? Habe ich Langeweile? Habe ich FOMO? Habe ich eine Homebias etc.?
Overconfidence, genau.
Overconfidence, genau. Also wie oder was sagen Sie dann, wie sind die besten Lösungen gegen solche Timing-Fehler, weil Timing haben wir auch alle, wie gesagt, schon gut gemacht und dann Overconfidence entwickelt und dann geht's wieder schlecht. Also was kann man praktisch da auch wieder machen, um dem entgegenzutreten?
Ja, aus der Vergangenheit lernen. Wir hatten ja 2000 das Muster mit den Internetaktien, wo dann ja auch, wie Sie es richtig beschrieben hatten, in der Form FOMO war, dann Herdentrieb und dann Overconfidence, man meinte, cleverer zu sein und dann ist man mit dem Markt mit runtergerauscht. Alle, die Intershops oder Mogelcom oder welche Aktie, Einzelaktie auch gekauft hatten, durch den vermeintlichen Tipp des Nachbarns. Und 2020 war ja auch der Börsencrash, verlief nach dem gleichen Muster. Eine neue Generation macht die gleichen Fehler wie die vorherige Generation, bekommt dann Panik, dann kommt FOMO, wie gesagt, mit Panik auf. Und ich glaube, der Unterschied war es eigentlich nur, dass es Social-Media-mäßig noch besser und durch die vielen Trading-Apps noch dynamischer wurde in dem massiven Abverlauf. Und die ETFs, die Index-Tracker, haben eben halt auch ihren Teil dazu beizutragen, weil sie letztendlich die Massenpanik noch befeuert, indem sie nach oben, also das Overshooting oder Undershooting eben halt nicht nur provozieren, sondern auch noch dynamisieren. Das ist das Problem. Und daraus sollte man lernen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis. Bei diesen Panikverkäufen, die hatten wir 2020, ist der DAX ja bis auf 8.000 im April runtergelaufen. Da waren wir bei einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1, etwa 1. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Sie kaufen Aktien entsprechend Ihrem Buchwert. Da können Sie blind zulangen. Wenn man dann einen breiten Index kauft, und wir wissen alle, wo der DAX dann jetzt auch aktuell bei 24.000 glatt, 24.2, versucht jetzt irgendwo auch wieder auszubrechen, die große Range in die 25.000er Region durchzustehen. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr auch noch klappen, wenn wir da keine negativen großen Effekte haben oder exogene Schocks, das zu timen und den richtigen Einstieg als die dann günstig einkaufen und uns so einfach liegen lassen, dann hat sich da eine schöne Rendite ergeben von über 200%. Also der Unterschied ist weg von dieser psychologischen getriggerten Timing-Versuchen, im Markt out zu performen, sondern wirklich breit reinzugehen und das da auch den Profis zu überlassen, wenn man meint, Timing unbedingt als Lösung aller Möglichkeiten zu sehen.
Und ich habe da jetzt auch nochmal wieder eine, ja, ich sag mal, vielleicht eine leicht kontroverse Feststellung oder Beobachtung. Würden Sie auch so weit gehen und sagen, dass die Medien auch eine Mitschuld an bestimmten Dingen tragen? Also ich sag mal, FOMO und all diese Sachen, ich meine, das, oder?
Ja, natürlich. Das sind Akzeleratoren, nennen wir sie, also Beschleuniger dieses Prozesses.
Beschleuniger.
Ein Brandbeschleuniger, aber ich will es nicht zu negativ sehen, weil ich auch gestern ein sehr, sehr gutes Interview mit dem Zeitredakteur hatte.
Ich weiß, ich wollte auch nicht gegen die Medien und auch nicht gegen alle. Aber
du die Hochglanz um die Hochglanzprospekte. Wir nennen es auch ein bisschen despektierlich Finanzpornografie. Also um die Belletristik, rein nur Unterhaltung. Alles, was irgendwo verspricht, ihre Gier antriggert und sagt, mit den 10 ETFs oder 10 Aktien werden sie übermorgen Millionär. Was ein völliger Wahnsinn ist, das auch zu prognostizieren, weil niemand weiß, wo morgen die Welt sein wird und erst recht nicht übermorgen. Von daher, glaube ich, muss man wirklich da weg und eine Strategie entwickeln. Cost Average hatten Sie ja auch gerade angesprochen, diesen Sparplanmodus immer zum 15., nicht zum 1. eines Monats. Das hilft stringent gegen die Masse zu laufen, sondern immer wieder teilweise in den Markt einzusteigen und das einfach laufen zu lassen. So ein automatisiertes Verfahren mit gleichen Beträgen. Man kauft automatisch antizyklisch in günstigeren Märkten etwas mehr ein. Und in teuren Märkten kauft man dann prozentual weniger Fondsanteile an oder Aktienanteile. Das eliminiert diesen Timing-Effekt und sich nicht beirren zu lassen von dieser Belletristik. Wenn wir nur Clickrates hochziehen oder die Auflage steigern, ja, dann geht eigentlich viel besser mit dieser 10 besten Tagesregel. Gibt das ja Studien, ich hatte es ja gerade angeführt, von 1980 bis 2024, 10 besten Börsentage und die schlechtesten liegen halt so nah beieinander, dass man das Timing eben halt nur schwer linkt. Sie halbieren halt die Rendite, wenn sie in den 10 besten Börsentagen nicht drin waren. Über einen Zeitraum von 40 Jahren, dann haben sie nur noch halb so viel an der Rendite drin. Diese emotionale Firewall aufzubauen, ich glaube, das ist mit das Schwierigste bei großen Marktbewegungen, einfach mal sit on your fingers, aufzuhören, zu denken, ich gehe da jetzt auch mit raus. Wir hatten das beste Beispiel im April dieses Jahres. Ja, ich weiß, am Samstag war ich beim Anlegertag, ich meine in München, bin mir nicht mehr ganz sicher, ist wie gesagt auch schon ein bisschen her, und ich sah oder stand da vor einem Podium, 200, 300 Menschen, verzweifelte Gesichter. Und ich sagte diesen Menschen auch, bitte, ich weiß, am Montag wird es krachen und es krachte extrem. Wir wissen alle, wo der DAX dann hingelaufen ist. Weit unter die 20.000 im sekündlichen Handel, dann Montag. Und dann kam auch wirklich diese Angst auf, übers Wochenende, über die Medien auch nochmal eskaliert. Wer dann zu viel CNN guckt am Sonntag, der fängt dann an, aktionistisch unterwegs am Montag mal gleich die Verkaufsorders zu drücken. Also auch in dieser, wir nennen es Donkey Hour, also in dieser Eselstunde bei Marktbewegung am Wochenende, nicht am Montagmorgen von 9 bis 10 Uhr mein, positioniere ich mich jetzt, sondern das einfach an mal diesen Kelch vorbeigehen zu lassen und vielleicht auch freitags mal eine Position zu schließen, das Wochenende auszusitzen. Viele politische Entscheidungen werden auch nach Börsenschluss getroffen. Also wenn sich Politiker, Geschäftsergebnisse, das wird alles nach Börsenschluss beziehungsweise zum Wochenende hin projiziert, weil man eben halt genau weiß, wie irrational diese Märkte auch nach oben, aber eben halt auch nach unten durchlaufen. Diese emotionalen Firewalls, sich emotional abzukühlen und mal wirklich 48 Stunden ein gutes Buch schnappen, drüber nachzudenken. Weshalb habe ich diese Investition getätigt? Und sind jetzt immer noch die gleichen Gründe? Ich möchte da weiter investiert sein aus den und den Fakten. Dann bleibt man da investiert. Egal, auch wenn da diese Herde teilweise rausrennt. Dann eben halt auch mal gegen diesen Trend immer weiter nochmal einzusteigen, aber nochmal auch alles in einem Diversifikationsrahmen, nicht mehr als 5% in einer Einzelaktie im Gesamtdepot. Alles andere ist Spekulation und Wahnsinn. Das braucht's nicht. Es geht bei der Vermögensvermehrung und Vermögenssicherung. Die Menschen werden nicht dadurch arm, dass sie im Prinzip Rendite verpassen, sondern indem sie sorglos ihr Geld irgendwie hindelegieren und 20-30% Verluste entstehen durch zu viele Einzeltitelberücksichtigung, zu wenig Streuung und das Risiko einfach da entsprechend hochzufahren und dann Verluste zu produzieren. Wenn sie 50% Verluste im Depot haben, muss ihr Depot erst um 100% wieder steigen, damit sie die Equals nimmt, also dass das Depot sich dann wieder ausnullt. Das sind Dinge, die sollte man einfach von vornherein, von Anfang an nicht falsch machen. Dann kann man am Kapitalmarkt nur wenig Geld verlieren.
Da weiß ich gar nicht mehr, was ich jetzt noch dazu sagen soll. Weil im Prinzip das wieder ein perfekter Blueprint Blaupause für alle oder viele Anleger auch sein kann. Und das wollen wir ja auch mit dem Podcast so ein bisschen transportieren. Börse ist ja nicht so kompliziert, wie manche Marktteilnehmer das gerne auch die Kunden glauben lassen wollen, weil ich meine, ich komme ja genau auch aus der Branche und wir verstecken uns ja so gerne oder früher zumindest, man versteckt sich ja auch gerne hinter Fachbegriffen, baut dadurch eine gewisse Kompetenz auf und Herrschaftswissen, aber eigentlich ist es relativ einfach, ja. Wenn man bestimmte Regeln befolgt, wenn man auf seinen Fingern sitzen bleibt, wenn man nicht versucht, der beste Trader der Welt zu werden und den Markt zu schlagen. Ich meine, wenn es jedes Jahr zweistellig nach oben geht und man ist dabei, dann ist man auch nach 5 bis 10 Jahren extrem weit gekommen. Und ich habe vor heute,
also Sie sagen es, das Einfachste, wer am einfachsten investiert, ich sehe es immer wieder, der schlägt 90% aller Markttimer, ja, oder 95% aller Markttimer.
Mit ich time Geduld, auch nicht mehr.
Die Superkraft am Kapitalmarkt und Automatisierung über diese Sparpläne mit den emotionalen Firewalls, feste Regeln und das wirklich mit diesem Timing einfach. Da loszulassen, da liegt man mal zweimal richtig, aber dann liegt man dafür auch 4-mal falsch.
Ja, also was haben wir auf jeden Fall heute gelernt? Timing ist fast unmöglich. Und die paar Male, wenn es vielleicht vermeintlich klappt, dann ist es auch manchmal oder ganz oft auch nur Glück gewesen. Also nicht glauben, dass man das wiederholen kann. Ich habe es auch nicht geschafft und auch als Fazit heute Geduld, haben Sie auch gerade wieder gesagt, Geduld schlägt die Hektik. Einfach investiert bleiben, auf unseren Fingern sitzen bleiben und Geduld als psychologische Superkraft entwickeln. Also vielleicht mal lieber eine Runde meditieren, als die ganze Zeit auf den Social-Media-Apps rumzuscrollen und zu schauen, wo blinkt gerade was und was passiert da. Daher, ja, ich glaube, wir haben es damit einfach auch ganz gut. Was können denn jetzt Anleger noch tun, um vielleicht ihre Timing-Fehler zu analysieren?
Einfachste, es gibt ein chinesisches Sprichwort, die schlechteste Tinte ist besser als das beste Gedächtnis. Eine Checkliste, Timing-Fallen-Checkliste, sich runterschreiben und sagen, aus welcher Motivation habe ich was gekauft und daraus zu lernen, das ist mit das Beste. Also aus konkreten Fehlern, aus eigenen Fehlern zu lernen, ist vielleicht nicht das Cleverste, aber ist das Nachhaltigste, als das einfach nur anzulesen. Es ist ein erlebtes Wissen, das ist viel, viel fester und das kann man sehr gut eben halt auf Papier bannen und weiß dann auch, welche konkreten Strategien, und wir geben da ja immer wieder auch in diesen Episoden bekannt, mit welchen Strategien man dagegen angehen kann. Also mit klarer Disziplin, mit einer standardisierten Strategie und diese emotionalen Firewalls aufzubauen. Das geht gut mit Papier und nicht diesem Herdenverhalten zu fallen.
Und wir wollen ja unser Wissen auch hier komplett für alle teilen und verfügbar machen. Daher auch an der Stelle gerne nochmal der Aufruf, um nichts zu verpassen. Folgen Sie gern dem Podcast auf einer Plattform Ihrer Wahl. Mittlerweile sind wir so gut wie fast überall, also bei 90% aller Podcast-Plattformen sind wir auf jeden Fall dabei, aber sonst auch gerne für noch mehr Insights und auch für die Slides, die wir hin und wieder teilen, gerne auch immer auf dem Invios YouTube-Kanal vorbeischauen. Und wenn Sie wieder was gelernt haben, dann auf jeden Fall ein Like oder ein Sternchen oder eine Bewertung hinterlassen. Darüber freuen wir uns und können weiterhin tolle Inhalte produzieren. In diesem Sinne, Herr Kreutz, also wir haben heute alles übers Timing gelernt, glaube ich, was wichtig ist. Ich werde mir jetzt auch noch mal meine eigene Checkliste erstellen und an meiner Firewall arbeiten. Aber ich habe, seitdem wir den Podcast schon gestartet haben, schon ein paar Sachen verändert in meinem Depot. Also es hat schon was gebracht. Vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode ganz bald wieder im Börsenbrain.
Ja, vielen Dank. Investieren Sie geduldig, nicht hektisch. Ich glaube, das trifft es ganz gut.